Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir haben heute einen besonderen Gast. Ich möchte sagen, einen, der gerne auch zuspitzt, um nicht zu sagen provoziert, aber das braucht man in diesen Zeiten. Vor allem aber einer, der unverdrossen unbequeme Wahrheiten ausspricht. Herzlich willkommen, Roderich Kiesewetter, Oberst AD, CDU-Bundestagsabgeordneter und einer der profiliertesten Sicherheitsexperten in unserem Lande.
Ich grüße Sie, Herr Jungblut, und grüße Sie, liebe Kameradinnen und Kameraden.
Ja, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht. Wir haben es die Tage beim Deutschen Bundeswehrverband vorgestellt. Was wollen wir, was können wir? Gute Fragen. Vor allem alles bezogen auf Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung. Man kann sich natürlich fragen, es gibt viele Bücher seit der Großinvasion der Russen in der Ukraine. Warum haben Sie Neues geschrieben?
Ich wollte bewusst ein Buch schreiben, das ein Positivszenario entwickelt, das positive, zuversichtliche Botschaften vermittelt und nicht das fünfte Buch über Welt in Flammen, sondern wir müssen aus, ich sag mal, der Lethargie kommen, aber auch die Zuversicht erkennen, welche Kraft in Deutschland und in einem einigen Europa steckt. Und das war die Hauptmotivation. Es gibt noch eine Nebenmotivation. Ich habe in Afghanistan einen Hubschrauberbeschuss erlebt, über den ich in den letzten Jahren öfter nachgedacht habe. Und ich könnte längst nicht mehr sein. Und habe mir daraufhin auch geschworen, bestimmte Dinge, die änderbar sind und sinnvoll zu ändern sind, auch anzusprechen.
Ich habe ein gutes Beispiel. Ich war gestern am Truppenübungsplatz in Klietz beim Training von ukrainischen Soldaten am Leo 1A5. Da hat der Oberstleutnant, Verbindungsoffizier, zu mir gesagt: Wissen Sie, ich bin kein Held, aber ich bin am 25. Februar 2022 wieder in die Truppe gegangen. Er war gerade ausgeschieden, seine Dienstzeit endete. Er sagt: Ich bin kein Held, aber wenn ich sterben will, dann mit der Waffe in der Hand. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Können Sie das verstehen?
Wir brauchen keine Heldenverehrung, aber wir brauchen Menschen, die aus Einsicht Tapferkeit üben. Und Tapferkeit, das hat Bonhoeffer sehr schön beschrieben, ist, sich dann zu engagieren, wenn keiner hinguckt. Und auch dann, wenn man sein eigenes Gewissen befragt und in sich hört, zu handeln für andere, für den Staat, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für die Freiheit. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das Sie gerade genannt haben, für jemanden, der aus Einsicht seine Pflicht erfüllt, ohne das groß an die Glocke zu hängen.
Um Ihren Buchtitel aufzunehmen, wissen wir eigentlich, was wir wollen? Wissen wir Deutsche das? Und die nächste Frage, wissen wir, was wir können? Was können wir?
Also wir wissen viel mehr, als wir uns quasi zutrauen. Wir wissen auch eine ganze Reihe, wenn wir ein besseres Wissensmanagement hätten, also auch das verfügbare Wissen zusammenbündeln. Erste Ansätze sieht man im Nationalen Sicherheitsrat, der aber mehr ein Kabinettsausschuss ist und eben kein unabhängiger Sicherheitsrat, der entsprechenden Ratschlag gibt. Dennoch, das Erste ist, was wollen wir? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, wenn wir auf dieses Deutschland schauen, das sich nach 1945 entwickelt hat, erst getrennt und geteilt und dann in der DDR und der Bundesrepublik wieder vereint 1990, dann ist uns eines klar: Wir haben über Jahrzehnte nach der Devise gelebt, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus, und begreifen jetzt, dass aufgrund unserer Geschichte unsere Nachbarstaaten eine ganz andere Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben.
Die ist nämlich
nie wieder wehrlos. Und dieses nie wieder wehrlos können wir sehr gut mit dem nie wieder Krieg verknüpfen. Und ich glaube, wir Deutschen sind dann auch in der Akzeptanz bei unseren Nachbarstaaten angekommen, wenn wir sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir, auch wir Deutschen, nie wieder wehrlos sein. Und das ist das, was wir wollen: Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Das müssen wir Politiker, wir Abgeordneten, aber auch die Regierung, vielleicht auch die Kirchen, die Gewerkschaften, die großen Bildungsträger viel stärker in der Öffentlichkeit diskutieren, dass unsere Bevölkerung nicht von, ich sag mal, den dramatischen Entwicklungen ferngehalten wird. Und unter dramatischen Entwicklungen verstehe ich, dass im letzten Jahr über 2000 Drohnenüberflüge über Deutschland waren, die man russischen Schiffen oder zumindest russischen Nachrichtendiensten zugeordnet hat. Das sind Souveränitätsverletzungen.
Wir hatten es gestern Abend aktuell am Flughafen BER, unbekanntes Flugobjekt. Man kann ahnen, was es gewesen sein könnte, man weiß es nicht, aber der Flugbetrieb wurde eingestellt. Das sind die Nadelstiche, ne? Ja, oder ist es mehr?
Ich glaube, dass es mehr ist, weil Russland eine andere Kriegsdefinition hat als unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft versteht sehr klar unter Krieg das, was wir an Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch aus dem Vietnamkrieg oder in Libyen und im Irak haben oder was wir jetzt im militärischen Krieg gegen die Ukraine sehen. Putin sieht drei Bereiche des Krieges. Das eine ist der klassische militärische Krieg, wo er nicht sonderlich erfolgreich ist. Das zweite ist die Zerstörung ziviler Einrichtungen, wie beispielsweise Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Kindergärten, Elektrizitätswerke. Und das dritte ist die kognitive Kriegsführung, die Beeinflussung des Informationsraums, wo eben gesagt wird, alles ist wahr, nichts ist falsch, die Leute sollen selbst entscheiden, aber dazu brauchen wir Bildung. Das heißt, wir brauchen eine aufgeklärte Gesellschaft. Und gerade wir Deutschen sollten uns vor 2 Jahren, war das Geburtsjahr von Kant, sollten uns im Klaren sein, dass wir den Mut haben müssen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, der aber im Sinne der Aufklärung auch gebildet sein muss. Deswegen sind die drei Hauptprobleme Deutschlands nicht Migration mal 3, sondern sind Bildung und Integration, Sicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Und da, glaube ich, haben wir wunderbare Punkte, unsere Bevölkerung zu überzeugen, dass wir mehr für Sicherheit tun müssen.
Es schadet nicht, den kategorischen Imperativ zu kennen, in der Tat. Münchner Sicherheitskonferenz ist ja mal so ein Hochabend gerade vorbei, der Sicherheitspolitik in Deutschland, international, 1000 Gäste da und so weiter. Man hat ein bisschen den Eindruck, zumindest ist das meiner, dass man über die Lagefeststellung wieder nicht hinausgekommen ist mit all den Reden. Man war dann froh, dass die amerikanischen Gäste nicht so forsch aufgetreten sind wie beim letzten Mal, wobei der Kanzler das bis fast gelobt hat oder bestätigt hat, was da vor einem Jahr gesagt wurde. Haben Sie eigentlich aus Ihrer Sicht solche Formate überholt? Muss man nicht viel mehr Formate haben, wo man auch wirklich dann sagt, jetzt machen wir mal was?
Nun, die etwas machen, sind ja die, die auch Entscheidungskompetenz haben. Das sind also die Kabinette, die Regierungen, die Parlamente. Was aber das Wesentliche an der Münchner Sicherheitskonferenz ist, ich erlaube mir ein Urteil, weil ich seit 2007 durchgängig teilgenommen habe, also zum 20. Mal und seinerzeit 2007 auch Putin erlebt habe. Das Besondere an München ist, dass neben den Veranstaltungen im Hauptraum sehr viele bilaterale, multilaterale Treffen stattfinden, wo kontrovers diskutiert wird, wo wir eine Menge Möglichkeiten haben, von den Auffassungen der anderen zu lernen. Es sind ja nicht immer nur like-minded Staaten da. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich in der Gemeinschaft stärker zu vernetzen. Und da bietet die Münchner Sicherheitskonferenz wie kaum eine andere internationale Sicherheitskonferenz ganz große Chancen. Das ist auch ein Pfund Deutschlands, zumal hinter den Kulissen eben auch über mögliche Ausgleiche, Verhandlungen, Friedenslösungen, Konfliktlösungen gesprochen wird. Und was neu ist, dass wir eben auch über technologische Innovationen und Entwicklungen sprechen und dabei das immer mit der Ressourcenfrage verknüpfen. Was können wir uns leisten? Aber auch, wie viel Überzeugungsarbeit ist zu leisten? Und deswegen ist sie nicht zu ersetzen.
Sie sagten gerade, Sie haben Putin erlebt 2007. Welchen Eindruck hat das auf Sie gemacht damals? Was hat das hinterlassen? Ich glaube, einiges.
Ich war damals noch in Uniform und durfte nicht in den Hauptsaal. Ich war damals in Begleitung von General Schuwirth, der damals Chef des Stabes Shape war, deutscher 4-Sterne-General, und saß auf der Balustrade und konnte quasi Putin aufs Manuskript schauen, weil mein Platz schräg hinter dem Rednerpult war. Und was mich fasziniert hat, war einmal die entsetzten Gesichter zu sehen, wenn man ja in den Saal schaute, aber eben auch auf sein Manuskript. Und sein Manuskript war DIN A5 längs und jede Seite war mindestens mit einem Drittel handschriftlich überschrieben, die eine oder andere auch zu 2/3 oder zur Hälfte. Und danach sagten Lavrov und Ivanov in ihren Stellungnahmen, also der eine war der russische Außenminister, die sagten, diese Rede trägt Putins Handschrift. Und das hat man damals nicht geglaubt. Und ich sah,
es hat
seine Handschrift getragen. Ja. Und was für mich eben das Gravierende war seit 2007, dass diese Rede auch unsere damalige Bundesregierung abgeschreckt hat. Und im Jahr 2008, als in Prag der Beitrittsplan beraten wurde oder die NATO überlegt hat, den Membership Action Plan für Georgien und die Ukraine zu machen, dass im Grunde genommen Deutschland und Frankreich ein Veto eingelegt haben und noch im selben Jahr Russland Georgien dreigeteilt hat, also militärisch angegriffen hat, dass wir also aus der Konsequenz nichts gelernt haben und vielmehr in der Erinnerung der Leute die Rede von Putin aus dem Jahr 2001 im Bundestag verankert war, die, wie wir heute wissen, von einem früheren Sicherheitsberater von Kohl und einer Reihe von Abgeordneten mitgeprägt war, einfach eine Rede, die Putin halten wollte, um zu gefallen. Das ist ihm gelungen und das ist so viel verankerter gewesen als die dramatische Eskalation von ihm 2007, 2008.
Und die Konsequenzen sind bekannt. Hätte man 2008 die Ukraine und Georgien denn nun vielleicht mit der NATO oder mit den Beitrittsverhandlungen begonnen, dann wäre die Welt vielleicht anders ausgesehen.
2007, wissen wir ja heute, hat Putin sehr klar festgestellt, das ist erst, glaube ich, im Dezember in die Öffentlichkeit gekommen, letztes Jahr, hat gesagt, wenn die Ukraine in die NATO kommt, dann ist sie endgültig ein souveräner Staat, das müssen wir verhindern. Dann hätte er nicht mehr diese Ansprüche als koloniales und imperiales Land auf die Ukraine machen können, deren Existenzrecht Russland bis heute zerstören will.
Und die Ukrainer selbst, Sie haben den Botschafter erlebt bei Ihrer Buchpräsentation bei uns, der sagt ja, Leute, wir sind die EU und wir sind die NATO, wir sind die Ostflanke. Ihr Buch ist bislang das Einzige, was ich zumindest gesehen habe, das von der bloßen Zustandsbeschreibung zu sehr konkreten Handlungsmaximen und Anleitungen übergeht. Stichwort Revolution für die Bundeswehr. Sie sind aber, wenn man das alles zusammenfasst, vor allem davon überzeugt, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt.
Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den Zeitfaktor ansprechen. Unsere Bundesregierung hat gefordert, dass die Bundeswehr bis 2029 kriegstüchtig sein soll. Oder in anderen Worten, verteidigungsbereit zusammen mit den anderen Partnern, sodass wir nicht mehr angegriffen werden können. Putin hat in den Jahren 23, 24 seine Volkswirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und ich glaube, wir können uns an den Fingern einer Hand abzählen, dass er nicht 29 vor seine Gesellschaft tritt und sagt, jetzt ist der Westen kriegstüchtig, all unsere Anstrengungen waren umsonst. Deswegen vertrete ich die These, dass die nächsten 2 Jahre, 26 bis Anfang 28, entscheidend sein werden, weil Putin uns in dieser Zeit testen wird. Er macht bereits durch die hybride Kriegsführung ein Austesten. Er shaped, wenn man so will, er formt das Schlachtfeld, indem er zivile Infrastruktur auskundschaftet, indem Drohnen auch über militärischen Liegenschaften, über Kraftwerken fliegen. Und er versucht zu testen, wie weit er gehen kann durch Anschläge. Wir haben sehr mühsam, aber tatsächlich dann zuordnenbar festgestellt, dass Russland eine Mall in Vilnius, eine Mall in Warschau in Brand gesteckt hat, dass bei uns Anschläge auf Bahninfrastruktur Russlands zuzuordnen sind, aber eben auch die Brände von DHL-Containern, die am Boden stattfanden und nicht in der Luft, was geplant war. Also er testet aus, wie wir auf dieses Vorgehen reagieren. Und das Zweite ist, auch durch das amerikanische Vorgehen, die USA unterstützen ja eher das Ansinnen Russlands inzwischen als das der Ukraine, dass Putin uns Europäern vor Augen führen wird, dass auf die Amerikaner kein Verlass sein mag, aber vor allen Dingen, dass wir Europäer uneinig sind. Und dies kann er durch Austesten, kleinere Geländegewinne, durch Sabotageakte eben testen und quasi das Gefühl erzeugen, dass wir nicht bereit sind für einige Landabschnitte bei einigen Ländern im Osten, ich beschreibe da ein paar Szenarien, auch Masala und von Marshall haben Szenarien beschrieben, dass wir dann nicht bereit sind, in Verteidigung überzugehen oder dafür unsere Sicherheit zu riskieren. Und genau dagegen arbeite ich an und ich glaube, dass wir uns im Bundestag doch parteiübergreifend in der Mitte einig sind, dass wir wehrhafter werden müssen. Und diese nächsten 2 Jahre werden entscheidend, auch unserer Bevölkerung klarzumachen, was auf dem Spiel steht, Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Und als alter Soldat habe ich einen Eid geschworen, nicht nur der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, sondern das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Wir verteidigen die Freiheit. Unsere Hymne sagt auch Einigkeit und Recht und Freiheit. Warum ist die Freiheit so wichtig? Weil wir nur in Freiheit Frieden haben. Frieden alleine als Wert kann auch eine Friedhofsruhe sein. Deswegen muss Freiheit immer mit dem Frieden und Frieden mit Freiheit verknüpft sein. Und das wird in den nächsten 2 Jahren zunehmend ausgetestet werden.
Und genau das weiß man meistens erst dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, bekanntermaßen. Sie haben es eben schon angedeutet, so weit zu fordern, die Bundeswehr müsse eigentlich neu aufgestellt werden. Das ist nicht weniger als die berühmten alten Zöpfe abzuschneiden, die alten preußischen Zöpfe, wie es ja Scharnhorst und Gneisenau nach Jena und Auerstedt getan haben im Großen und Ganzen. Die Franzosen waren uns dann damals überlegen mit ihrer modernen Armee nach der Revolution. Dann haben wir es hier auch gemacht und der Erfolg hatte die Mittel geheiligt. Was genau müsste man aber jetzt heute tun, um die Bundeswehr, wie Sie sagen, zu revolutionieren, neu aufzustellen? Was wären so die drei wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht?
Also für mich ist ganz wichtig, dass wir ein neues Jena und Auerstedt vermeiden. Und alle mahnenden Stimmen waren da. Und Scharnhorst und Gneisenau haben schon ab Mitte der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts, also um 1794, 95, gewarnt. Und 11 Jahre später war Jena und Auerstedt. Und erst dann kamen die Reformen. Und manche Nachrichtendienste der Partner sagen uns, euch fehlt ein 11. September, wir bewahren euch immer davor. Und deswegen, unabhängig zu, ich komme gleich zu den drei Punkten, ist es gut, dass die Bundesregierung entschieden hat, unsere Nachrichtendienste neu zu ordnen. Ich wünsche mir auch eine Zeitenwende bei den Verfassungsgerichten, die eben auch mithelfen, dass unser Land insgesamt sicherer aufgestellt wird. Was zu den drei Punkten der Bundeswehr gehört, ich will das mal daran festmachen, an Mindset, an Logistik und an Wirtschaft. Das Mindset, das uns bewusst ist, dass wir Streitkräfte für die Verteidigung brauchen, die aber auch Boots on the ground bringen. Wir haben zu viele Kommandobehörden, zu viele Ämter. Wir haben weniger Mannschaftssoldaten als Offiziere. Gerade mal ein Viertel, weniger als ein Viertel der Angehörigen der Bundeswehr, der militärischen Angehörigen, sind Mannschaftssoldaten. Aber das sind die Träger des Einsatzes oder, wie man auch sagen kann, des Kampfes. Dazu kommt in einem zweiten Punkt, dass wir die Rüstungsentwicklungen viel enger mit der Truppe verzahnen müssen. Die wehrtechnischen Dienststellen klassischer Art reichen nicht aus, weil wir sehen, in welcher Dynamik, ich bin oft auch in Frontnähe in der Ukraine, wie in welcher Dynamik es ist. Wenn ich mit ukrainischen Soldaten spreche, dann sagen die ukrainischen Soldaten, wenn wir 3 Wochen Urlaub machen, müssen wir komplett neu lernen, weil sich die Kampfverfahren, die Software und vieles andere geändert hat. Das heißt also, die Wirtschaft und die Truppe müssen viel enger verzahnt werden. Und dazu gehört auch, dass wir unsere Prozesse ändern müssen. Damit bin ich beim dritten Punkt der Rüstungsindustrie, dass wir, wenn die Beschaffung ist, es nicht reicht, einfach mehr Geld zu machen. Mehr Geld bedeutet einfach nur mehr vom Alten. Sondern, dass wir Innovationsprozesse brauchen und dazu auch die Zertifizierung der Rüstungsgüter ändern müssen. Wir haben beispielsweise mit Blick auf Drohnen Einzelstückzertifizierung. Wir brauchen Prozesszertifizierung, dass man hunderte, tausende Drohnen in einem zertifiziert. Wenn wir das, was wir jetzt machen, fortsetzen würden, dann bedeutet das 1,5 Jahre, bis eine Drohne zertifiziert ist. Und wenn Sie dazwischen Innovationen haben, setzt der Prozess von neuem an. Also hier brauchen wir auch Reformen beim Bundesrechnungshof, im Haushaltsrecht, im Haushaltsausschuss und so weiter und so fort. All dies zusammen zeigt, dass selbst wenn die Streitkräfte alleine stärker und besser werden, sie eingebettet sind in ein überbürokratisiertes System. Aber das Allerwichtigste auch zu diesen drei Punkten ist, dass wir vom Mindset her eine strategische Kultur, eine Haltung brauchen, die eben sagt, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir nie wieder wehrlos sein, dass wir eine grundsätzliche Wehrhaftigkeit haben und der Bevölkerung auch ein Wahlrecht ermöglichen, im Rahmen eines Gesellschaftsdienstes zu sagen, ich will im Bevölkerungsschutz, im Katastrophenschutz, in der Integrationsarbeit, in Kitas beispielsweise arbeiten oder eben in der Pflegeassistenz oder in den Streitkräften, weil Resilienz unseres Landes eben viel mehr ist, als dass irgendwann jährlich 60.000 junge Menschen in den Streitkräften dienen. Geburtsjahrgänge sind zwischen 700 und 800.000.
Sie haben das Thema schon angeschnitten und damit zur nächsten Frage übergeleitet. Es wird viel geredet, viele ahnen, dass mit dem Freiwilligen Wehrdienst die Operation Aufwuchs wahrscheinlich nicht so richtig zu schaffen ist, wie man sich es vorstellt, wie man es auch braucht, um verteidigungsfähig zu sein. Warum wird das angesichts dieses eindeutigen Lagebilds eigentlich immer noch nicht so richtig klar gesagt und dementsprechend politisch gehandelt? Oder kann man gerade mehr nicht tun? Ich weiß es nicht.
Es ist eine Frage des politischen Willens und der Überzeugungskraft. Ich bin der festen Auffassung, demnächst ist, glaube ich, sogar der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann, der festen Auffassung, Ingeborg Bachmann hat gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und ich glaube, dass unsere Bevölkerung und auch Sie, liebe Kameradinnen und Kameraden, viel weiter sind, als wir das im politischen Berlin Ihnen manchmal zutrauen oder auch zumuten wollen. Sie haben am Anfang eingeleitet, dass ich zur Zuspitzung neige. Das glaube ich nicht einmal. Ich versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen, aber in einer Sache gebe ich Ihnen recht. Ich habe bewusst über den Spannungsfall gesprochen, weil mit dem Spannungsfall 10 verschiedene Bereiche in unserer Gesellschaft sofort auf Bundesebene sind und leichter zu lösen sind. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber ich will mal Ernährungssicherheit, Transportsicherheit, Gesundheitsversorgung nennen und die Einführung eines Dienstes, einer Wehrpflicht. All dies würde sofort helfen, bestimmte Herausforderungen zu lösen und vor allen Dingen die Wehrbereitschaft nicht nur erhöhen und die Abschreckung, sondern die Wahrscheinlichkeit eines Krieges verringern, weil eben ein möglicher Aggressor sieht, dieses Land ist vorbereitet. Dazu gehört aber auch, dass ich weiß, dass wir die Zweidrittelmehrheit für einen Spannungsfall nicht haben. Aber die Konsequenz dieser Debatte im Sommer letzten Jahres, der Kanzler hat ja selbst gesagt, wir sind nicht mehr im Frieden, aber noch nicht im Krieg, das ist der Spannungsfall, ist ja, dass beispielsweise der Bundesinnenminister vorbildlich die Drohnenbekämpfung in die Hand der Bundespolizei zentralisiert hat bundesweit. Dass wir die Wehrdienstdebatte hatten, die leider sehr verkorkst begonnen ist, weil man die zuständigen Berichterstatter nicht eingebunden hat, die gewarnt davor hätten, ohne die jungen Leute die Debatte zu führen und so tolle Ideen wie eine Lotterie einzuführen. Das ist ja glücklicherweise vom Tisch. Aber wir haben im Bundestag beispielsweise auch in der Frau Oberstleutnant A.D. Herbstreuth, die Berichterstatterin in diesen Fragen ist, so viele wunderbare Fachleute, die einfach eingebunden dann die Punkte besser lösen könnten.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, nämlich die Frage, wie man die jungen Leute, unsere jungen Menschen, ich gehöre auch nicht mehr dazu, mein Wehrdienst war 1987 bis 88, wie man die hätte einbinden sollen, besser einbinden müssen, damit man sie auch mitnimmt an der Stelle. Das heißt ja, Sie sind ein bisschen davon überzeugt, die würden das schon tun und auch für ihr Land einstehen, wenn man sie nur beteiligt, mehr beteiligt.
Also die Bundesschülervertretung, die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendorganisationen, der politischen Parteien, aber auch der Verbände, die haben ja ein sehr interessantes Bild insgesamt vermittelt. Einige haben sich sehr klar positioniert gegen jede Form von Dienst, auch eine Ausweitung des Freiwilligendienstes. Aber andere haben gesagt, wir würden es gerne machen, aber bindet uns ein. Wir haben auch Ideen. Wir können ja nicht über die Köpfe der jungen Menschen hier Ideen ventilieren. Und ich glaube, das hat man nachgeholt. Aber viel wichtiger wäre es, wenn wir ehrlich gewesen wären und den Verteidigungsminister besser unterstützt hätten, der ja, ich sag mal, auch seine parteipolitischen Herausforderungen hat, dass wir einen Wehrdienst einführen oder einen Pflichtdienst einführen, den Bundespräsidenten unterstützen, die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, dass das nicht als Zwangsdienst gilt oder als Verdrängung von anderen Arbeitsmöglichkeiten durch einen Pflichtdienst, also ich denke da an die Pflege oder so, sondern an Pflegeassistenz. Ich will damit nur deutlich machen, wir haben diese Möglichkeiten und haben jetzt Zeit verloren, weil wir werden, wenn es so weitergeht, nicht die notwendigen Zahlen haben, weil wir es versäumt haben, die junge Generation rechtzeitig einzubinden. Und es müsste jetzt ein permanenter Prozess sein, den die politischen Parteien, die einen Wehrdienst mittragen, führen müssen, nicht nur in ihren Jugendorganisationen, sondern im vorpolitischen Raum. Dazu gehört, dass wir viel stärker die Blaulichtorganisationen einbinden müssen. Wenn es auf einen gesellschaftlichen Pflichtdienst oder auch eine Ausweitung der Freiwilligkeit hinausläuft, kostet es Geld. Aber es bringt einer Gesellschaft viel mehr. Und dazu müssen wir das pädagogische Fachpersonal, die Unterbringung und die Anreize schaffen. Ich glaube auch, dass wir mit guten Anreizen wie Führerschein, Credit Points, Lehrzeitverkürzung eine ganze Menge erreichen können.
Und letztlich ist es ja so, dass jeder, Sie sind ja auch im ländlichen Raum eher zu Hause, da komme ich auch her, in Westfalen in dem Fall, jeder junge Mensch, der zur Jugendfeuerwehr geht oder sich beim THW engagiert, der tut ja auch was fürs Land.
Ja, und für sich auch. Das ist eine tolle Ausprägung und für die Gemeinschaft und fürs Land. Tu was für dein Land, ist, glaube ich, auch immer noch aktuell.
Absolut. Sie haben eben Ingeborg Bachmann zu Recht zitiert, die kann man immer gerne nehmen, gerade für das Thema Wahrheit. Sie haben nach Ihrem Einsatz in Afghanistan, Sie haben eben ein bisschen davon erzählt, dass es Sie auch hätte das Leben natürlich kosten können, wie so viele Kameradinnen und Kameraden, die dort ihr Leben auch gelassen haben. Sie haben ein bisschen kritisiert im Nachhinein, dass die Generalität nicht immer offen, ehrlich, authentisch war und deswegen auch nicht optimal beraten hat. Verlassen wir den Punkt und gehen in die jetzige Zeit. Was müsste eigentlich heute passieren auf der Ebene? Ist das ehrlich genug? Wird da ehrlich genug beraten? Ich weiß, das ist keine einfache Frage. Sie wollen ja nicht die Kameraden sozusagen bashen, aber
es ist keine Frage der Generalität. sondern es waren Spitzenverantwortliche, die einen militärischen Ratschlag geäußert haben. Und ein militärischer Ratschlag ist ein technischer Begriff, ein Terminus technicus, der das militärisch Notwendige zur Bewältigung einer politisch schwierigen Situation beiträgt. Die Politik muss dann entscheiden, ob sie den Ratschlag annimmt oder nicht. Aber ganz entscheidend ist, dass sowohl von militärischer Seite wie auch von politischer Seite verstanden wird, um was es geht. Die militärische Seite muss wissen, dass sie nur einen Beitrag leistet für die politische Lagebeurteilung. Und die Politik muss begreifen, dass ein militärischer Ratschlag etwas ganz Besonderes ist, nämlich aufgewachsen aus verschiedensten Ebenen, aus dem militärischen Nachrichtenwesen, aus der Beurteilung der Lage der verschiedenen Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche der Fachgruppen. Und es ist etwas sehr destilliert, es ist eine Essenz. Und deswegen muss sie auch verstanden werden, dass das nicht etwas beliebig daherformuliertes ist, sondern etwas ganz Gravierendes. Und umgekehrt sollte die militärische Führung, das habe ich mehrfach zu Afghanistan-Zeiten im BMVG und bei SHAPE wahrgenommen, dass eben politisch liebsame Ratschläge gegeben wurden. Stichwort friedlicher Wiederaufbau. Den konnten wir uns nur leisten in Afghanistan, weil der Norden zu der Zeit noch relativ ruhig war und wir nur aus Zufall in den Norden kamen, weil die Briten den Flughafen in Mazar-e-Sharif nicht mehr finanzieren wollten. Das für uns Deutsche aber etwas Hochinteressantes war, weil wir damit den Flughafen, der für die Hajj, also für die Pilgerreisen notwendig war, aufbauen konnten und der Norden friedlich war. Aber so entstand dann, als wir aus Kabul in den Norden gingen, das Narrativ des friedlichen Wiederaufbaus, während dem dort, wo wir eigentlich sollten, wo Kanadier und Niederländer waren, in der Provinz Helmand und Kandahar, furchtbare Blutopfer zu leisten waren. Und so haben wir uns da etwas geleistet, was der Wirklichkeit nicht entsprach, aber natürlich der damaligen militärischen Leitung entgegenkam und der politischen natürlich auch. Deswegen muss man immer aufpassen. So, was das für heute bedeutet, dass die Politik, glaube ich, inzwischen begriffen hat, dass ungefilterter militärischer Ratschlag nötig ist. Da hat der Inspekteur des Heeres, der jetzige insbesondere als Leiter des Planungsstabes oder des Unterstützungsstabes Ukraine, Herausragendes geleistet, um das Mindset in der Politik zu verändern durch kluge Beratung und durch nüchterne Ratschläge. Und ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt, den wir jetzt erleben. Das darf aber keine Eintagsfliege sein, sondern muss noch stärker Bestandteil der Offiziers-, aber auch der Unterführerausbildung sein, die richtige kompetente Beratung der militärisch Verantwortlichen, damit der bestmögliche Ratschlag auch an die Politik gegeben werden kann. Das kann man üben. Und deswegen ist auch eine Lösung aus dem Ganzen, dass es immer wieder Übungen des Nationalen Sicherheitsrats mit den relevanten Ministerien und auch militärischen Entscheidungsträgern gibt, dass wir dran gewöhnt sind. Also brauchen wir Szenarien, Technik, strategische Vorausschau und hierbei eben realistische Szenarien, auch unter Einbindung beispielsweise des gemeinsamen Ausschusses des Bundestages, des sogenannten Notparlaments. Wir haben in den nächsten 2 Jahren die Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wenn wir es aber nicht tun, wäre es sträflich und würde ein neues Buch erfordern.
Wir sind natürlich immer gespannt auf Ihre Bücher, das ist überhaupt keine Frage. Dahin nochmal kurz zurück. Der Botschafter Malekev hat Ihr Buch vorgestellt, hat die Laudatio gehalten bei uns. Und er hat auch beschrieben, dass sein Land 12 Jahre im Krieg ist, eben nicht nur 4 Jahre. Und da steht, das habe ich im Gespräch mit ihm auch erfahren und auch gestern im Gespräch am Truppenübungsplatz, die Gesellschaft schon sehr vereint hinter Staat und Armee. Die Produktion für die Kriegstüchtigkeit läuft 24/7. Die Streitkräfte stellen sich fast wöchentlich auf neue Lagebilder ein. Das sagte mir der Oberstleutnant gestern auch. Der war jetzt 3 Monate hier und sagt, wenn ich zurückgehe, muss ich auch wieder lernen. Er sagt, ich bin natürlich nicht vorne im Schützengraben, klar, als Stabsoffizier. Aber er leidet natürlich mit den jungen Kameraden, die dort sind. Was müssen wir Deutsche zu guter Letzt da wirklich jetzt mal rausziehen aus dem, was wir da erleben, was wir sehen und was uns ja auch gesagt wird von engen Partnern, nämlich den Ukrainern? Was brauchen wir jetzt wirklich akut, um annähernd in die Richtung zu gehen?
Erstmal eine gewisse Demut und etwas weniger Sendungsbewusstsein. Wir können sehr viel von den ukrainischen Partnern lernen, wenn wir ihnen zuhören und begreifen, warum sie diesen Krieg, der so furchtbare Dimensionen durch Russland erreicht hat, warum sie diesen Krieg aushalten und gewiss auch erfolgreich bestehen. Weil sie wissen, wofür. für Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung, aber eben auch für ein Land, das nicht Teil eines imperialen, kolonialen Reiches sein will, sondern bewusst die Westbindung gewählt hat. Die Ukraine ist eine junge Nation, wir Deutschen auch. Die Ukraine ist gerade mal 50 Jahre jünger, 1918, 40 Jahre jünger, als die Gründung Deutschlands nach der Reichseinigung. Und gerade junge Nationen müssen ihren Platz suchen, und sie sind immer unter Druck unter sogenannten imperialen oder länger bestehenden Reichen. Und da müssen wir eben auch sehen, dass die Natur dieses Krieges daran liegt, dass Russland das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten nicht anerkennt. Deswegen sollten wir all unser Handeln auch hinter eine politische Formulierung stellen, eine Forderung an Russland. Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennen. Und zweitens, Demokratien wie die Ukraine müssen einen Krieg gewinnen können, weil sonst die Demokratien verlieren und letztlich auch wir. Wenn man das als Grundvoraussetzung hat, dann glaube ich, ist sehr leicht ableitbar, höhere Wehrhaftigkeit, schnellere industrielle Fertigung, aber auch ein Mindset in der Bevölkerung, das begreift, wenn wir Sicherheit haben wollen, dann sollten wir uns stärker für unser Land engagieren. Es ist es wert.
In diesem Sinne hat die Bundeswehr im November ihren 70. Geburtstag gefeiert. Der Bundeswehrverband feiert in dem Juli den 70. Was wünschen Sie Ihrem Bundeswehrverband zu diesem Anlass?
Ich bin leider erst 1987 in den Bundeswehrverband eingetreten, 5 Jahre nach meinem Diensteintritt. Mein Vater ist gleich nach Gründung, ich glaube es war noch um 1957, mein Vater ist 1956 zur Bundeswehr gegangen, eingetreten. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn man so will, 70 Jahre auch Familienmitgliedschaft im Deutschen Bundeswehrverband. Mein Bruder ist auch in den Streitkräften. Der Bundeswehrverband ist, sag ich mal, das mentale Rückgrat für die Soldatinnen und Soldaten, weil der Bundeswehrverband über die Jahrzehnte die soziale Situation, die finanzielle Situation, aber auch die gesellschaftliche Anerkennung der Soldaten erheblich verbessert hat durch unermüdliches Arbeiten. Der Bundeswehrverband ist eine eigene Tradition in der Art und Weise, wie sie mit ihren Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen die politische Wirklichkeit der Bundeswehr gestalten. Der Bundeswehrverband ist nicht nur nicht wegzudenken, sondern er ist quasi etwas, was auch den Soldatinnen und Soldaten so etwas wie eine Heimat gibt, weil man eben weiß, wenn der Dienst noch so hart ist, der Bundeswehrverband hilft, die Folgen zu mildern. Und vor allen Dingen gelingt es dem Bundeswehrverband auch immer und immer wieder, parteipolitisch übergreifend und parteipolitisch neutral, das politische Berlin von der Notwendigkeit einer besseren Unterstützung unserer Streitkräfte und einer Modernisierung der Streitkräfte zu überzeugen. Ich habe also höchste Wertschätzung und Anerkennung für diesen Verband, auch in Anführungsstrichen für meinen Verband.
Das freut uns sehr, das hören wir gern. Wir sehen uns zum 70. Herr Kiesewetter, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es war ja wieder mal beeindruckend, vor allem erhellend und aufklärend. Wir brauchen mehr davon. Vielen Dank dafür.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.